Ja, herzlich willkommen an jeden. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass ihr gekommen seid. Bei dem schönen Wetter heute, dem langen Wochenende. Und ja, ich freue mich total auf das Seminar heute mit Storch. Und bin schon ganz gespannt. Und ich würde gern zu Anfang mit uns beten. Ja, Vater, ich danke dir für das lange Wochenende jetzt. Ich danke dir für das schöne Wetter. Ich danke dir dafür, dass wir jetzt das Seminar hier haben können mit Storch, dass er gekommen ist. Und ja, ich bete, dass du zu uns sprichst. Ich bete, dass du unsere Herzen öffnest. Und danke, dass du da bist. Amen. Genau, ja, ich möchte euch Storch kurz ein bisschen vorstellen. Kommst du zu mir? Genau. Ich habe mir ein, zwei Fragen überlegt. Ich weiß nicht, wie gut Storch bekannt ist. Storch, sag doch mal ganz kurz, wer du bist, wo du herkommst und was du so machst.
Ja, also ich komme aus Remscheid. Das kennt kaum einer. Es liegt an der A1 in der Nähe von Köln und meistens kennt man Köln und Wuppertal, aber eben nicht Remscheid. Da bin ich beim Jesus Freaks. Bin verheiratet mit Alex, die da drüben sitzt. Genau, hallo Alex. Ja, was noch? Was wollt ihr wissen? Ich bin 43. Und ich arbeite eigentlich fast nur das, was ich hier jetzt auch mache. Also predigen, Seminare machen, Bücher schreiben, so, das ist mein Job. Ja, das war's, ne?
Okay, ja, sehr gut. Kannst du uns kurz mit reinnehmen, wie du zu dem Thema Heilung gekommen bist?
Ja, kurz ist ein bisschen schwierig, aber ich kann euch mit reinnehmen, das geht auf jeden Fall. Und zwar, also ich hatte immer schon irgendwie was mit Heilung auf dem Herzen. Also wir hatten irgendwie, als ich mich bekehrt habe, irgendwie mit Freunden, haben wir auch immer einfach gedacht, dass Gott alles machen kann. Also beten wir natürlich dann auch für alles, was angelegen hat. Und wenn jemand krank war, haben wir dann für den gebetet. Oder wenn Eltern krank waren, damals waren wir noch ziemlich jung, da haben wir auch für die gebetet. Und das war irgendwie so ein ganz normaler Bestandteil irgendwie des Lebens. Aber ich habe nicht so wirklich darüber nachgedacht und hatte jetzt auch gar keine Theologie, habe auch die Bibel noch nicht gelesen und so. Es war einfach nur so ein grundsätzliches Gottvertrauen. Und da habe ich lange nicht mehr darüber nachgedacht und dann saß ich irgendwann in einer total schrecklichen Bibelschule. Ich glaube, das war 2004 muss das gewesen sein. Und es war total blöd alles da und ich habe mich geärgert und dachte, was soll ich denn eigentlich hier? Und dann habe ich denen aber dem letzten Abend dann nochmal eine Chance gegeben, es war ein Vormittag, glaube ich, und bin dann nochmal wieder in den Gottesdienst gegangen und habe mir den Prediger angehört und hatte dabei einen sehr starken Eindruck, dass Jesus sagt, wenn der Gottesdienst vorbei ist, dann geh hinten raus und dann halte dich nach rechts. Und da ist so ein kleiner Buchladen, dann geh da rein und guck mal links, da ist ein Regal und ganz unten steht so ein Schuber mit Heilungskassetten, die kauf. Und das habe ich eigentlich noch nie so gehabt. Also so richtig klare Eindrücke habe ich selten. Und dann habe ich das mal gemacht und es war genauso, wie ich das so in meinem Bild hatte. Irgendwie Buchladen gefunden, Regal gefunden, Kassetten gefunden und habe die dann gekauft. Und die Kassetten selber waren irgendwie eine totale Enttäuschung, muss ich sagen. Also ich habe die dann auf dem Weg nach Hause gehört und es waren einfach nur evangelistische Predigten, wo nachher dann gebetet worden ist. Mehr war eigentlich gar nicht. Aber ich hatte so beim Hören irgendwie immer mehr das Gefühl, dass Heilung was total Wichtiges ist, weil es so fast das Einzige ist, wonach jeder Mensch sich irgendwann mal sehnen wird in Deutschland. Und weil es einfach irgendwie so ist, ne, dass manche Menschen interessieren sich wie für Vergebung, manche merken noch nicht mal irgendwie ihre Verlorenheit. Und so ist es eigentlich mit fast allen Themen. Aber so dieses eine Thema ist halt doch irgendwie immer wieder präsent und wird irgendwann auch für jeden Menschen präsent werden, nämlich was mache ich, wenn ich krank bin? Und ich habe noch niemanden getroffen, der irgendwie dann auf dem Todesbett oder irgendwie, wenn es ihm richtig schlecht gegangen ist, gesagt hat so, ach nee, bete nicht für mich, irgendwie, ich will nicht, dass du für mich betest. Also können die größten Atheisten sein irgendwie, aber trotzdem interessieren sich dann auf einmal irgendwie dafür, von Gott berührt zu werden. Und so hat mich das auf die Spur gesetzt und ich habe dann einfach die nächsten 10 Jahre alles gelesen, was ich über Heilung gefunden habe und habe mittlerweile, glaube ich, 3 Regalmeter irgendwie an Heilungsbüchern da, habe alle möglichen Kassetten gehört und MP3s und ach, keine Ahnung, was ich nicht alles gemacht habe, aber habe mich halt sehr, sehr für dieses Thema interessiert und dann natürlich irgendwann auch angefangen, für Kranke zu beten und Seminare drüber zu halten. Und ja, das mache ich eigentlich so bis heute noch, auch wenn jetzt andere Themen gerade ein bisschen wichtiger sind bei mir. Aber es ist halt immer noch wie so dieser große Wunsch, und wie das Gottes Reich in dieser Welt sich Bahn bricht und das Christentum nicht mehr nur so eine theoretische Sache ist, sondern dass es etwas Praktisches wird. Das war lang, Entschuldigung.
Kein Problem, wir sind super im Zeitplan. Genau, ja, vielleicht fragt ihr euch, was euch jetzt im Detail heute erwartet. Es ist so, dass wir jetzt einen ersten Block haben, in dem Storch ein bisschen was theologisch zu dem Thema sagen wird, so bis 10:45, also eine gute Stunde. Dann haben wir eine Pause, Kaffeepause von einer halben Stunde, dann könnt ihr euch draußen was zu trinken holen, einen Kaffee nehmen, einen Keks knabbern. Könnt schon gerne am Büchertisch vorbeischauen, den Alex macht. Und nach der Pause wird es dann so sein, dass wir eine Kollekte einsammeln. Und in der Zeit wird Alex uns zwei Bücher vorstellen. Und dann haben wir nochmal so einen Block bis 10:45, oder? Genau, ein Block bis circa 10:45. Schauen wir, wie das wird. Und genau, und dann gibt es auch nochmal die Möglichkeit, sich ein bisschen auszutauschen oder auch nochmal am Büchertisch vorbeizuschauen. Okay, ich wünsche euch und mir viel Spaß.
Dankeschön. Und ich muss mir eben eine Uhr noch daneben legen, damit ich nicht maßlos überziehe. So, das Ganze ist jetzt heute ein bisschen Kaltstart, oder vielmehr es wäre ein Kaltstart, wenn ich nicht vermuten würde, dass ihr sehr gut vorbereitet seid und dass ihr sowieso die ganze Zeit betet und anbetet und heute schon Bibel gelesen habt und stille Zeit und so weiter. Das ist so, oder? Okay, das ist super. Das habe ich mir auch gedacht und deswegen habe ich auch gesagt, nee, Manuel, lass mal den Lobpreis bitte raus, irgendwie, dann haben wir Zeit für andere Dinge, die sind eh so vorbereitet, dann brauchen wir das ja gar nicht. Also es war so ein bisschen schwierig, die Themen heute auszuwählen, denn normalerweise sind das für mich immer Wochenendseminare und ich habe so 8 bis 10 Stunden, um darüber zu reden, also über Heilung zu reden, und dann komme ich auch nicht ganz durch. Und jetzt heute habe ich eine Stunde praktisch, eine Stunde theoretisch und eine Stunde praktisch. Und ich ahne, dass es dann auch wieder nicht funktionieren wird, so ganz durchzukommen. Und deswegen muss ich Themen natürlich irgendwie sehr stark auswählen, die ich jetzt besprechen wollte. Habe da natürlich vorher mal mit Manuel telefoniert und wenn jetzt irgendwas euch fehlt, dann liegt's an ihm. Ist aber nicht so schlimm, hoffe ich. Aber ihr könnt natürlich auch gerne irgendwie zwischendurch, wenn ihr merkt, so, ach nee, das ist so eine Richtung, die interessiert mich ja überhaupt nicht, dann könnt ihr auch gerne laut geben und dann kann ich auch gerne irgendwie was anderes machen oder so. Ich habe also irgendwie die ganzen 10 oder 12 Stunden natürlich auch halbwegs im Kopf und kann dann irgendwie auch immer irgendwie etwas anderes machen. Aber ich habe auf jeden Fall mir Notizen gemacht und eine Präsentation erarbeitet, an der ich mich dann jetzt langhangeln möchte. Einmal die erste Folie, bitte. Ach, die ist die erste Folie. Die erste Frage, die mir gestellt worden ist und über die ich dann halt auch irgendwie nachgedacht habe, so in der Vorbereitung, war, was denn mit Gottes Allmacht ist? Also was hat irgendwie Gottes Souveränität irgendwie damit zu tun und ist nicht Gott irgendwie sowieso eigentlich so allmächtig, dass er doch irgendwie alles kann und dass deswegen eigentlich auch alles, was hier in dieser Welt passiert, immer auch so seinem Willen unterliegt? Und es ist eine Frage, mit der ich mich selber irgendwie auch über Monate wahrscheinlich irgendwie beschäftigt habe, weil ich es auch immer so dachte, ja, wir haben doch einen allmächtigen Gott. Und wenn er doch irgendwie möchte, dass Menschen geheilt werden, warum werden sie es dann nicht einfach? Und das ist auch manchmal so eine Frage, die mir bis heute irgendwie so ein bisschen schwer im Magen liegt, dass ich es mir eigentlich anders wünschen würde. Also jeder von uns, der sich mal mit Heilung beschäftigt hat und für Kranke gebetet hat, der hat sich bestimmt mal irgendwie darüber geärgert, dass es nicht so gut funktioniert, wie man sich das meistens vorstellt und dass man für viele Leute sehr lange betet und sie werden trotzdem nicht geheilt, dass man für manche Leute nur einmal betet und auf einmal passiert ein Wunder. Und dass wir das nicht so richtig zusammenkriegen, dass da so zwei Pole sind, zwischen denen wir uns bewegen. Und das ist eine Sache, irgendwie, unter der jeder von uns leidet und wo wir also von der Allmacht Gottes her wirklich irgendwie eine Antwort brauchen. Und mein erster Punkt dazu ist, klick, das Leid der Welt ist erstmal irgendwie auch ein atheistisches Argument. Also ich habe es selten irgendwie mal von Christen vorgebracht gehört, sondern in der Regel ist es ja eigentlich so, dass dann irgendwie ein atheistischer Überzeugter kommt und sagt, ja, guck dir doch mal die Welt an. Da kann doch nicht irgendwie ein guter Gott hinterstehen, sondern es ist doch irgendwie so ein schrecklicher Ort, auf dem wir leben. Also es gibt immer noch eine ganze Menge Schönheit natürlich, aber es ist dennoch so, dass diese Welt eigentlich ein Ort ist, wo es nicht so unbedingt richtig schön ist, irgendwie zu sein, sondern es gibt irgendwie immer Krieg und es gibt immer irgendwie Leid und es gibt irgendwie immer Kinder, die verhungern und es gibt irgendwie so viel Schreckliches in der Welt. Da kann man doch eigentlich nicht auf einen guten Gott schließen. Und ich glaube, das stimmt. Theologische Begründung dazu kommt gleich. Also es ist tatsächlich nicht so, irgendwie, dass man direkt aus der Welt ableiten kann, dass unser Gott ein guter Gott ist. Und diese Frage beschäftigt jetzt Philosophen schon seit Jahrhunderten. Klick. Das ist total super, ne? Ich muss nur Klick sagen und dann ist es total neue Technologie hier. Das beschäftigt die Menschen schon seit Jahrhunderten, wahrscheinlich schon seit Jahrtausenden und vorher ist nur nicht aufgeschrieben worden. Und es ist die sogenannte Theodizee-Frage daraus gekommen, die einfach die Frage stellt, wie kann man Gott rechtfertigen angesichts des Leides dieser Welt? Wie kann das sein, für das hinter dieser schrecklichen Welt ein guter Gott steht? Und ich habe euch mal eine alte Fassung davon mitgebracht. Klick, das ist von Epikur, schon lange vor Christus. Und da sagt er, entweder will Gott die Übel beseitigen und kann es nicht, dann ist Gott schwach, was auf ihn nicht zutrifft. Oder er kann es und will es nicht. Dann ist Gott missgünstig, was ihm fremd ist. Oder er will es nicht und kann es nicht. Dann ist er schwach und missgünstig zugleich. Also nicht Gott. Oder er will es und kann es, was allein für Gott ziemt. Woher kommen dann all die Übel und warum nimmt er sie nicht hinweg? Und das ist so eine Frage, die wird mir echt in jedem zweiten evangelistischen Gespräch gestellt. Und ich schätze mal, dass bei euch auch wie ähnlich ist. Kann man nicht vorstellen, dass es in Marburg anders aussieht als in Remscheid. Also immer, wenn ich mal mit jemandem rede und es kommt da mal irgendwie auf Jesus zu sprechen und es wird etwas tiefer und es ist Offenheit irgendwie da, dann kommt eigentlich immer die Frage, ja, warum lässt Gott das zu? Warum ist es denn so, irgendwie, dass wir in dieser Welt leben? Irgendwie kann Gott sich nicht denken, dass es besser wäre, wenn es anders wäre? Und jeder scheint mir diese Frage irgendwo im Gepäck zu haben. Und die Antwort dazu ist eigentlich relativ einfach, und zwar biblisch begründet wäre es erstens der Sündenfall. Also diese Welt ist überhaupt nicht so, wie Gott sie geschaffen hat, ist gar nicht irgendwie so, wie er sie sich vorgestellt hat, sondern Gott hat sich tatsächlich für uns Menschen eine perfekte Lebensumwelt vorgestellt. Hat sich das tatsächlich so gedacht, dass wir ein Häuschen im Grünen haben, mitten im Garten Eden wohnen, dass es keine Tiere gibt, die uns angreifen können, dass vielleicht sogar Viren auf irgendeine Weise freundlich zu uns sind, dass immer genug zu essen da ist, dass das Wetter immer schön ist. Und das war so die Welt, die Gott eigentlich für uns haben wollte. Und was passiert ist, ist, dass der Mensch selber in der Person von Adam diese herrliche Welt verspielt hat und dass die Sünde hineingekommen ist und dass wir aus dieser vollkommenen Lebensumwelt, die Gott für uns geschaffen hat, rausgeflogen sind. Und das führt dann dazu, Klick, 2. Korinther 4, Vers 4, unheimlich Stelle, die mir sehr irgendwie ans Eingemachte irgendwie immer wieder geht, wo Paulus mir darüber redet, dass der Gott dieser Welt Satan ist. Ich weiß noch, als ich das erste Mal gelesen habe, hatte ich richtig Bock, irgendwie mich da mal mit Paulus wieder drüber auseinanderzusetzen. Ich werde das vielleicht auch nochmal machen im Himmel, weil ich es mir einfach irgendwie nicht vorstellen konnte, irgendwie, dass der Satan der Gott der Welt ist. Also dachte, hat Paulus vielleicht doch schon so den Mund ein bisschen vollgenommen. Aber tatsächlich ist es das. Und das bedeutet also, dass wir aus dem Zustand der Welt einiges ableiten können über den Charakter des Teufels, aber sehr wenig ableiten können über den Charakter Gottes. Und das ist so eine Sache, die muss uns echt einfach irgendwie völlig klar sein, dass wir hier auf einem fremden Territorium operieren, dass wir Gottes Reich durchsetzen in dieser Welt und dass nichts irgendwie von selber geschieht, sondern wir uns immer irgendwie etwas gegenüberstemmen müssen und dass wir Gottes Kraft brauchen, damit sein Reich hier aufgebaut wird. Und das war für mich irgendwie ein total wichtiger Knackpunkt, dass einfach irgendwie alles, was hier an Gottes Reich passiert, ist etwas, wofür Christen gebetet haben, ist etwas, wofür wir uns eingesetzt haben, wofür wir irgendetwas gemacht haben, damit dieses Stück Gottes Reich auf diese Welt kommt. Und so ist es kein Zufall, dass wir im Vater unser beten, geschehe dein Reich und komme dein Wille. Umgekehrt. Geschehe dein Reich. Nee, ich krieg's heute nicht mehr raus. Egal, ihr kennt die Stelle ja alle. Also es ist nicht nur irgendwie, dass wir darum beten, sondern das ist ja eigentlich unser Grundauftrag als Christen, dass wir dafür sorgen, dass hier ein Stück Gottesreich passiert auf dieser Welt. Gottes Reich kommt auf diese Welt. Das ist nicht nur irgendwie etwas, wo wir Gott drum bitten und er macht das dann, sondern der Ball ist auch irgendwie ganz weit in unsere Spielhälfte geschossen. Also wir müssen dieses Reich bringen. Und das heißt also eigentlich auch jeder Christ, der sich beschäftigt mit Heilung, der wird auch irgendwann selbst gerufen, etwas zu tun. Es ist nicht irgendwie etwas Theoretisches. Es ist auch nicht etwas, was man irgendwie aus der Gemeinde heraus machen kann und wir einfach nur irgendwie darum beten, dass irgendetwas passiert, sondern Heilung heißt irgendwie eigentlich auch immer, wir gehen hin. Also wir haben die Arme, die dann um manche Menschen gelegt werden müssen. Wir haben die Hände, die aufgelegt werden müssen. Und wenn wir nichts tun, dann wird auch nichts passieren. Und da bin ich echt lange drüber gestolpert, weil ich immer irgendwie dachte, eigentlich muss ich für Erweckung beten. So gerade irgendwie in 90ern war irgendwie auch mal so eine Zeit, wo irgendwie jede Gemeinde dann Erweckungsgebet hatte. Und ich dachte, es ist eigentlich so, dass wir Gott irgendwie darum bitten müssen und ihn dazu bewegen müssen, einfach Erweckung auszugießen. Aber ich glaube, das ist nicht mehr so. Also es war auch damals nicht so, sondern es ist immer irgendwie etwas, was damit zu tun hat, dass wir hingehen. Und wenn wir nicht irgendetwas machen, dann wird es einfach wenig passieren. Und Tatsache ist, nächster Klick, dass es in dieser Welt eine ganz große Hoffnung auf Erlösung gibt. Und die läuft echt irgendwie durch unsere Mythen und Lieder und durch alles Kulturelle irgendwie in dieser Welt läuft diese Hoffnung durch. Das geht irgendwie vom Gilgamesch-Epos bis zum Terminator, wo man dann ja irgendwie auch hofft, irgendwie, dass irgendwann dann der Connor kommt und den bösen Terminator, ich weiß lange her, dass ich ihn gesehen habe, aber irgendwie war da sowas. Also es ist überall so diese Sehnsucht mir danach, dass der Auserwählte kommt, dass der Erlöser kommt, dass der Erretter kommt. Und das ist unsere gute Botschaft, nämlich der Erretter ist schon längst da. Der Erlöser ist auch schon da. Und wir haben den vorzustellen. Und es ist echt so eine große Verantwortung. Wie manchmal habe ich schon das Gefühl, die lastet auf uns. Aber manchmal oder meistens eigentlich habe ich mir das Gefühl, dass es ein sehr großes Privileg ist, mit diesem Jesus dann hausieren zu gehen und Menschen etwas davon zu erzählen. Und dass wir die Möglichkeit haben, mit ihm unsere Gesellschaft zu prägen. Und die Jesus Freaks Köln hatten mal irgendwie so ein schönes Motto. Nämlich sie haben gesagt, wir bringen unseren lebendigen Jesus in eine tote Welt. Und das ist eigentlich genau das, was wir auch mit Heilungsdienst natürlich gerne machen wollen. Wir wollen unseren lebendigen Jesus in die tote Welt hinausbringen. Und eine Möglichkeit, irgendwie das zu tun, ist eben für Heilung zu beten und wir zu erleben, dass Gott tatsächlich irgendwie Menschen frei machen kann dadurch. Und ich würde jetzt gerne dann darüber reden, wie das denn möglich ist oder wie man sich das vorstellen kann, dass Jesus in diese Welt kommt. Und ich habe das mal genannt, zwei Ströme der Heilung. Ich weiß auch nicht, wie ich auf den verrückten Titel gekommen bin. Das ist ja echt, nicht so richtig super. Aber mir ist es so aufgefallen, wie das so in meinem eigenen Leben, wenn ich über Heilung nachdenke, es so diese beiden Möglichkeiten gibt. Und ich würde die gerne mal so ein bisschen nebeneinander stellen. Und das erste ist die Erlösung durch das Kreuz. Das war so das Erste, was mich schwer beeindruckt hat. Ich hatte vor ein paar Jahren mal eine Kassette gehört über den Römerbrief, wo der Römerbrief vorgelesen worden ist, von Rainer Unglaub übrigens. Und ich bin da hängen geblieben bei Römer 1 schon, wo Paulus sagt, ich sehne mich danach, zu euch nach Rom zu kommen, um euch das Evangelium zu predigen. Und ich dachte, das ergibt doch gar keinen Sinn. Warum sehnt man sich irgendwie denn danach, dass man in eine christliche Gemeinde kommt, um da das Evangelium zu predigen? Und so meine Vorstellung war halt irgendwie, Evangelium ist halt einfach, hey, du musst nicht irgendwie nach dem Tod in die Hölle kommen, sondern du kannst wie eine ewige Hoffnung haben, du musst einfach nur Jesus annehmen. Und dann dachte ich an so viele unglaublich uninspirierende Predigten, die ich so gehört habe, wo ein christlicher Evangelist einem Raum voller Christen erzählt, wie sie Christ werden. Und so nach der 10. irgendwie davon dachte ich, hey, das ist doch irgendwie auch nicht mehr so richtig toll und bin dann nicht mehr irgendwie zur Evangelisation gegangen. Und deswegen hat mich das so irritiert, dass Paulus sich sehnt, in Rom das Evangelium zu predigen. Und dann dachte ich so auf einmal, hey, als ich so drüber nachdachte und betete, offenbar ist das Evangelium vielleicht doch mehr als eine ewige Errettung. Vielleicht gibt es tatsächlich irgendwie noch mehr, von dem Gott uns frei machen möchte. Vielleicht gibt es tatsächlich noch mehr, für das Jesus gestorben ist. Und ziemlich schnell bin ich dann auf die Idee gekommen, dass tatsächlich irgendwie auch Heilung und Wiederherstellung etwas ist, wofür Jesus gestorben ist, was auch ganz deutlich in der Bibel steht. Und dass es eigentlich so ein Package-Deal ist, heißt es im Englischen. Ich vergesse immer das deutsche Wort dafür. Kennt das jemand? Ah, ein Kombipaket, das ist gut. Dass es einfach so ein Kombipaket ist und dass es doof ist, irgendwie, dass wir uns auf der einen Seite irgendwie freuen darüber, dass wir errettet sind, aber so dieser andere Aspekt irgendwie davon überhaupt nicht wahrnehmen und nicht in gleicher Weise irgendwie dafür beten, wie das Gott sich ausgießt in unsere Stadt und nicht irgendwie in gleicher Weise für Heilung beten und für Gottes Nähe beten, ist eigentlich irgendwie ein Versäumnis. Und der zweite Weg dazu, den habe ich dann später kennengelernt, ist, dass Erlösung Zeichen des Reiches ist oder Erlösung und Heilung. Und das ist mehr so der Weg, den die Vineyard-Gemeinden gehen, worüber John Wimber viel irgendwie geredet hat, dass es nicht so sehr ist, irgendwie, dass Erlösung und Heilung Teil irgendwie dieser Errettung sind, sondern dass es mehr so ist, dass wir dass Jesus sein Reich ausbreiten möchte und dass wenn wir um Gottes Reich beten, irgendwie, dass es bei uns passiert und dass Heilung auch irgendwie automatisch passiert. Und beides hat irgendwie total große Schnittmengen, hat aber zugleich auch irgendwie ganz große Unterschiede. Und mittlerweile irgendwie merke ich, dass ich so den Übergang irgendwie immer mehr vollziehe, so vom ersten zum zweiten Teil. Also dass ich Heilung irgendwie mittlerweile mehr sehe irgendwie als etwas, was Gottes Reich mit sich bringt, als dass es so in diesem persönlichen Heil drin ist. Und es war so irgendwie, also am Anfang dachte ich so, ja, man muss den Glauben aufbauen, das kommt gleich auch noch ein bisschen. Und es geht eigentlich irgendwie darum, dass man so eine Sicht bekommt wie von dieser unsichtbaren Welt. Und dass man es irgendwie auch proklamiert und dann irgendwie sagt so, ja, Jesus, dafür bist du auch gestorben, 1. Petrus 2, Vers 24. Das ist doch irgendwie ein Teil meines Heils und das muss ich kriegen. Und habe aber dadurch gemerkt, dass ich mich eigentlich so ein Stück weit von Jesus entfernt habe. Oder eigentlich war es irgendwie noch anders. Ich hatte auf der einen Seite einen total lebendigen Jesus-Teil, der sich nicht mit Heilung beschäftigt hat. Und auf der anderen Seite irgendwie einen auch irgendwie lebendigen Heilungsteil, der aber irgendwie so ein Stück weit von Jesus losgekoppelt war, weil es mir da einfach mehr um die Erkenntnis gegangen ist, als darum jetzt mit ihm unterwegs zu sein. Und ich habe ein paar Punkte mal aufgelistet darüber, wie sich so beide Sichtweisen auswirken. Und vielleicht findet ihr euch dann wieder. In Teil 1, das erste, es liegt der Fokus ganz stark irgendwie auf der unsichtbaren Welt. Und ich habe damals Videokassetten geguckt von Hunters. Kennt ihr die jemand? Charles and Francis Hunter? Okay. Ganz große Heilungsevangelisten aus den USA sind vor ein paar Jahren sehr alt gestorben. Und da ist viel der Rede davon gewesen, wenn du dir nur visuell vorstellen könntest, wie die ganze Last irgendwie der Sünde und der Krankheit am Kreuz auf Jesus gehangen hat, dann müsste eigentlich Heilung kommen. Und das dachte ich mir auch. So, ja, eigentlich muss das so sein. Wenn ich mal wirklich mal sehe, irgendwie was mit meiner Sünde passiert ist, was mit meiner Krankheit passiert ist, dann muss ich doch eigentlich wieder davon frei sein. Und das war ein ganz großer Teil irgendwie meines Lebens. Also mir versuchen wir das vorzustellen. Und ich habe eine blühende Fantasie, irgendwie deswegen funktioniert das auch irgendwie ganz gut. Aber es war nie so dieses Gefühl von Realität da. Denn ich konnte mir natürlich mir das Kreuz vorstellen, irgendwie wie Jesus daran gelitten hat und konnte auch meine Krankheit darauf sehen. Aber es war auch ohne weiteres möglich, irgendwie mir dieses Kreuz dann in Blau oder Rot oder Grün vorzustellen. Also es war ganz offensichtlich echt mehr meine Fantasie, als dass es so eine geistliche Sichtweise gewesen ist. Und ich kann mir immer noch irgendwie gut vorstellen, wie das funktioniert. kann mir immer noch denken, wie dass ich vielleicht, oder dass ihr vielleicht irgendwann mal in der Anbetung steht und auf einmal ist so diese unheimlich klare Vision da und du weißt, dass du weißt, dass du weißt und dass du geheilt bist in der unsichtbaren Welt und dann kommt es irgendwann auch mal in die sichtbare Welt hinein. Aber auf der anderen Seite steht dann irgendwie, dass der Fokus in Modell 2 mehr irgendwie auf dem Auferstandenen ist und das ist mir eigentlich irgendwie sympathischer. Also ich wollte irgendwie nie jemand sein, der sich selber was einredet und habe da auch irgendwie immer mehr so die Gefahr gespürt, irgendwie, dass man sich vielleicht wirklich irgendwo erzählt, irgendwie, dass da was passiert ist, aber dass da nicht so diese Realität bei ist. Aber auf der anderen Seite, wenn ich mich um Jesus drehe und ihn immer mehr irgendwie kennenlerne, dann verschiebt das irgendwie meine Wahrnehmung irgendwie von dem, was ich mir vorstelle, auf das, was wirklich passiert ist. Und das finde ich also um Klassen besser eigentlich, wenn das Jesus in meinem Mittelpunkt steht, als das, was er gemacht hat. Ich möchte mich nicht irgendwie von dem entfernen, was er irgendwie getan hat und wie er gelebt hat und was er mir zu sagen hat. Deswegen nehme ich eigentlich lieber diese Variante, wo ich auf ihn schaue. Und was dabei irgendwie interessanterweise auch noch irgendwie passiert, ist, dass Heilung so ein bisschen aus dem Fokus gerät. Und das ist so eine Sache, die mich nachträglich auch etwas ärgert, dass so in der Zeit, wo ich mich nur um Heilung gedreht habe, da gab es eigentlich auch nichts anderes mehr. Also da war Nachfolge irgendwie total reduziert irgendwie auf geheilt werden. Und Evangelisation war irgendwie darauf reduziert, irgendwie Leute zu heilen. Aber so diese ganzen großen anderen Aspekte, die auch noch da sind in unserem Glauben, die waren irgendwie gar nicht mehr da. Und dann habe ich auf einmal festgestellt, dass je mehr ich auf Jesus geguckt habe, umso unwichtiger habe ich mich selber genommen. Und irgendwann war es mir nicht ganz egal, irgendwie, ob ich jetzt auch mal eine Heilung erlebe oder nicht. Aber es war auf jeden Fall nicht mehr der totale Mittelpunkt. Und das hat mein Leben echt irgendwie total revolutioniert und macht es auch bis heute noch. Also in dieser Zeit, wo ich dann so sehr glaubensbewegt unterwegs war und einfach nur das glauben wollte, dass Jesus das für mich getan hat, habe ich zum Beispiel auch für Autos gebetet und dachte mir, das ist irgendwie total Jesus-mäßig und als Prediger muss man irgendwie einen Sportwagen fahren. Und dann nachher habe ich dann irgendwann gemerkt, das ist total bescheuert. Also ich will nicht irgendwie Jesus irgendwie darum bitten, irgendwie mir ein sündhaft teures Auto irgendwie zu geben, irgendwie das fossile Brennstoffe verbrennt ohne Ende. Das kann irgendwie nicht der Fokus sein. Und dann irgendwann dachte ich so, das war so ein Gefühl, dass ich mich Jesus gerade sehr nahe gefühlt habe. Und dass ich dachte, jetzt könnte ich ihn ja einfach mal um irgendwas bitten. Und hatte dann irgendwie auf einmal so das Gefühl, ich kann jetzt in diesem Moment nicht um ein Auto bitten. Das ist irgendwie total unmöglich. Hab dann irgendwie an die Situation da irgendwie in Syrien und Irak gedacht. Das war noch ein bisschen vorher, ich weiß nicht, was da irgendwie für Situationen waren. Und dachte mir, wenn ich einen Wunsch irgendwie frei hätte irgendwie bei Gott, dann wäre das auf keinen Fall irgendwie, was er für mich machen kann, sondern dann wäre das irgendwie eher, was er für diese Welt irgendwie noch machen kann. Da ist so viel Leid und da werde ich nicht irgendwie dafür beten, irgendwie, dass ich dann meinen herzlich gewünschten Lotus habe, sondern irgendwie dann bete ich lieber für etwas Vernünftiges. Der wichtige Bibelvers ist hier in Modell Nummer 1, ist es 1. Petrus 2, Vers 24. Wer kennt den? Wer kennt den nicht? Okay, wer ist nicht hier, um aufzuzeigen und würde eh nicht aufzeigen? Okay. Das ist einfach ein sehr bekannter Vers in dem Bereich und da heißt es im 1. Petrus 2, Vers 24, er hat unsere Sünden auf das Kreuz getragen, durch seine Wunden sind wir geheilt. Also steht mir tatsächlich so bei fast jeder Heilungsevangelisation irgendwo dann über der Bühne und jetzt hätte ich es gerade peinlicherweise auch selber fast irgendwie vergessen. Ist tatsächlich erstmal irgendwie ein total klarer Vers und ich kenne auch Leute, auch in meiner eigenen Gemeinde, die haben Heilung erlebt, dadurch, dass sie sich daran festgehalten haben und dann immer wieder irgendwie gesagt haben, ich bin geheilt durch seine Wunden, ich bin geheilt, weil Jesus das für mich gemacht hat. In der unsichtbaren Welt bin ich irgendwie schon längst gesund und das muss hier irgendwann auch mal irgendwie sichtbar werden. Also es ist tatsächlich ein Vers, der sehr vielen Menschen unheimlich viel gebracht hat und den ich auch irgendwie selber irgendwie stundenlang proklamiert habe. Also teilweise auch wirklich irgendwie bin ich immer um meinen Couchtisch rumgelaufen oder im Wohnzimmertisch und immer in seinen Wunden bin ich geheilt, in seinen Wunden bin ich geheilt. Das vielleicht so ein bisschen extrem schon wie fast betrieben, aber es war halt echt so eine Erkenntnis oder so eine Möglichkeit, eine Erkenntnis zu bekommen. Ist natürlich auch ein Vers, der sehr angegriffen worden ist von Menschen, die nicht an Heilung glauben, aber definitiv irgendwie etwas, was uns die unsichtbare Welt zeigen kann. Und das war, so gab es halt wieder nachher in meinem Leben immer mehr Verse, an denen ich mich festgehalten habe. So, wenn ich mich schwach gefühlt habe, habe ich dann halt einfach proklamiert, ich vermag alles durch den, der in mir ist. Und wenn ich Angst hatte, irgendwie dann der in mir ist, ist stärker als der in der Welt ist. Und so viele Verse. Aber irgendwie hatte meine Bibellese sich auch so ein bisschen darauf dann konzentriert, irgendwie so über so ein paar Stücke rauszureißen und die für mein Leben anwendbar zu machen. Also war nicht mehr so viel Zusammenhang da und mehr so diese Beschäftigung mit diesen einzelnen Dingen. Und dann habe ich irgendwann ein Video gesehen. Damals habe ich dann viel bei YouTube mir Heilungsvideos angeguckt. Ist überhaupt was ich euch total empfehle. Also YouTube, es gibt so viele Heilungsvideos, so ab den 50er Jahren ungefähr, also auch so ganz körnige Schwarz-Weiß-Videos. Und da habe ich eins gesehen, ich glaube von A.A. Allen oder so, irgendeiner von den ganz großen Heilungspredigern, von denen es dann so in 40er und 50er Jahren in den USA ganz viele gegeben hat. Und er hat gepredigt, er hatte so eine Art Heilungsseminar, war eine riesige Halle, also waren Tausende von Leuten. Und nachher kam dann eine Frau zu ihm, die hatte einen Krebs im Gesicht. Also es sah echt total fies aus, mit so einer verwachsene Stelle irgendwie dann an der Wange. Und er hatte mir seine Hand ausgestreckt und hat da die Hand über ihre Wange gelegt und hat sinngemäß gesagt, bitte Jesus, ich bitte dich irgendwie, dass du diese Frau gesund machst. Und dann hat er diesen Krebs rausgezogen. Das war total verrückt. Und mein erster Gedanke war, so macht man das nicht. Heilungsgebet ist doch nicht, dass ich Jesus bitte, etwas zu tun. Er hat das doch längst gemacht. Das ist doch hier 1. Petrus 2, Vers 24. Und was ist da für ein Unglaube, irgendwie dann Jesus zu bitten? Und eigentlich muss er doch sagen, in Jesu Namen Krebs weiche. Aber dann war halt irgendwie so das Irritierende. Er hatte nachher den Krebs in der Hand. Und ich war irgendwie total sicher, dass wenn ich gebetet hätte mit all meiner Autorität, wäre nachher der Krebs immer noch an der Backe gewesen. Und das hat irgendwie so ein bisschen was in mir bewegt, um das mal so ganz vorsichtig zu sagen. Und ich habe gemerkt, es gibt vielleicht doch noch so ein paar andere Wege, die nach Rom führen. Und es ist auch irgendwie durchaus einfach möglich, in totaler Demut irgendwie zu beten, dass Jesus etwas tut. Und wahrscheinlich ist Jesus sogar letzten Endes wie mehr an einem demütigen Herzen interessiert, als an jemanden, der gerade dabei ist, in die Arroganz abzudriften. Und vermutlich hat der Typ das doch irgendwie richtig gemacht. Und so ist in diesem in der zweiten Spalte habe ich mal irgendwie dazu geschrieben, Kyrie eleison. Es gibt auch irgendwie so diese Möglichkeit, dass wir einfach nur bitten, Herr, erbarm dich. Also es ist gar nicht irgendwie nötig, mir da jetzt immer irgendwie so total aufgepowert irgendwie dann zu beten, sondern manchmal ist es vielleicht auch einfach nur dran zu sagen, Herr, ich habe keine Ahnung, wie es funktioniert. Ich weiß nicht, was man da machen kann. Mich schreckt das auch total ab, was ich da gerade sehe. Aber vielleicht kannst du dich erbarmen und kannst du diesen Menschen einfach heilen. Also es ist nicht nur Klick. Als einzige Gebetsart, dass man Krankheiten gebieten sollte, obwohl das auch einige Male im Neuen Testament drinsteht oder wird dauernd gebetet und gerade Jesus war sich seiner Autorität ganz offensichtlich extrem sicher und hatte keinen Zweifel daran, dass er Krankheiten auch was befehlen kann und dass sie das dann irgendwie auch machen müssen und dass sie einfach so durch sein Wort wie Kranke gesund machen können. Aber es gibt eben auf der anderen Seite Klick eben auch wie das einfache Beten und dieses einfache Bitten um Gnade. Und ich habe irgendwie festgestellt, dass es sehr hilfreich das ist, dass es eine sehr hilfreiche Sache ist, dass das möglich ist. Denn jeder von uns hat einen gewissen Zweifel Und ich denke, jeder von uns hat eine große Liebe irgendwie zu Gott. Und es ist doch irgendwie leichter, irgendwie Gott wegen seiner Liebe zu begegnen, als mir die Zweifel dann immer irgendwie beiseite zu schieben. Und das ist, glaube ich, auch eine Sache, die für uns irgendwie als Christen irgendwie etwas sehr, sehr Jesusmäßiges ist. Und bei allem, was wir im Heilungsdienst machen, also wenn wir jetzt für Leute beten, ist es, glaube ich, schon irgendwie, dass die Liebe dazu einfach viel, viel wichtiger ist, als so dieses Wissen um eine eigene Autorität. Also ich bin lieber dann irgendwie mit Jesus zusammen und gucke, was er irgendwie gerade machen möchte und bitte ihn irgendwie um etwas, als dass ich da irgendwie eine Sache mache, die mehr oder weniger so von mir selber ausgeht. Ich habe die Phase definitiv gebraucht, also es war echt super wichtig, mir das zu haben. Und ich gebiete auch immer noch mit total gerne, also halt einfach irgendwie auch, weil es einfach Spaß macht. Ne? Also es ist ja irgendwie immer viel schöner, irgendwie zu sagen, in Jesu Namen verzieh dich. Es ist irgendwie an mir angenehmer, irgendwie, als dann irgendwie zu sagen, ach Jesus, bitte mach doch, und wenn du gerade mal Zeit hast und Bock oder so. Aber es ist auch echt manches Mal, irgendwie, dass ich für Leute bete und ich bin so traurig in dem Moment, dass ich einfach nur sage, bitte Jesus, bitte mach das doch. Und wir auch gar nicht mehr irgendwie machen könnte als das. Und eigentlich möchte ich lieber mehr in dieser Liebe wachsen, als in dieser Autorität wachsen. Generell gibt es sowieso irgendwie eine ganze Menge Gebetsarten. Und das habe ich dann irgendwie so gemerkt, so je mehr Leute ich kannte aus anderen Denominationen, umso mehr Möglichkeiten für Kranke zu beten, habe ich dann irgendwie kennengelernt. Hat mich zum Beispiel am Anfang etwas irritiert, dass es tatsächlich Leute gibt, die immer eine Salbölflasche mithaben und dann irgendwie dann den Kranken salben. Aber es ist tatsächlich auch, dass ich auch Menschen kennengelernt habe, die großen Erfolg damit haben. Und deswegen hatte ich eine Weile auch eine Salbölflasche dann dabei. Sogar irgendwie so ein richtiges ultimatives Öl, das in Tulsa in den Healing Rooms auch gesegnet worden ist. Jetzt mittlerweile habe ich nichts mehr davon, habe mir sogar Heilungstücher da mal irgendwie bestellt und die dann Kranken aufgelegt. Also auch das vielleicht einfach mal so ein Tipp. Es gibt nicht die Methode, aber es gibt irgendwie ganz vieles, was man ausprobieren kann. Und das würde ich auch alles irgendwie einfach mal ausprobieren. Also wenn du irgendwie einen Gedanken hast, eine Idee hast, wie man einem Menschen helfen kann, dann versuch das doch einfach und setz das mal um. Also versuchen jetzt im Sinne von, probier das doch einfach mal aus und mach es. Es gibt auch in der Geschichte, das muss ich euch nochmal eben erzählen, ich habe auch noch Zeit, so einen Heilungsmenschen, der mich extrem beeindruckt hat und das immer noch tut, und das ist Smith Wigglesworth. Kennt ihn hier jemand? Ah, schön. So in dieser Bultmann-Stadt kennt man Wigglesworth, das ist gut. Und Wigglesworth ist jemand, der total anders ist als ich. Und ich habe immer versucht, mal so zu werden wie er, aber das hat nicht funktioniert. Wigglesworth hat irgendwie erst, nachdem er geheiratet hat, hat er lesen gelernt und dann auch irgendwie nur sein ganzes Leben lang immer nur King James gelesen, also bekannte englische Bibel. Und war halt irgendwie so ein bisschen fast schon so ein Anti-Intellektueller. Also wollte irgendwie auch nicht, dass Zeitungen in sein Haus gebracht werden. Irgendwie Leute mit Büchern dürften nicht reinkommen. Und also er war halt irgendwie total irgendwie auf Jesus irgendwie fokussiert. Und das habe ich nicht geschafft. Also ich habe es, glaube ich, nicht mal ein einziges Jahr irgendwie durchgehalten, ohne normale Literatur. Aber Wigglesworth war einfach jemand, der unheimlich effektiv war in dem, was er gemacht hat. Und so ganz besonders beeindruckt hatte mich mal die Geschichte von seiner ersten Totenauferweckung. Also insgesamt gab es über 20 in seinem Dienst, die dokumentiert waren. Und die erste hat mich sehr beeindruckt. Und lustigerweise habe ich sie, glaube ich, sogar zum ersten Mal irgendwie hier in diesem Raum gehört. Denn wir hatten mal ein Jesus-Freaks-Treffen hier und da hatte mir ein Kollege von Smith Wigglesworth erzählt, ist so 15 Jahre oder sowas her. Und ich glaube, da war die sogar bei. Und die Geschichte war irgendwie so, irgendwie da ist eine Frau gestorben und ihr Verlobter oder Ehemann, weiß ich nicht mehr ganz genau, hat irgendwie nach Smith Wigglesworth gerufen, dass er irgendwie mal betet. Und Smith kommt dann irgendwie in das Zimmer rein irgendwie und wie man sich so vorstellt, ne, Frau liegt tot im Bett, irgendwie Mann kniet davor irgendwie und ist am Heulen, ist irgendwie alles total niedergedrückte Atmosphäre. Und Smith kommt rein, schmeißt irgendwie den Mann raus, holt die Frau aus dem Bett, lehnt sie gegen die Wand und sagt, in Jesu Namen leb. Und sie rutscht runter. Und er lässt sich nicht davon irgendwie irritieren, sondern nimmt sie halt nochmal, zieht sie nochmal hoch und drückt sie gegen die Wand und sagt, in Jesu Namen. und wieder das Gleiche. Und es ging so ein paar Mal so, und dann hat sie auf einmal angefangen zu atmen. Und dann kam so Stück für Stück das Leben wieder zurück. Und Smith Wigglesworth, deswegen erzähle ich das nur, war jemand, der unglaublich extreme Methoden hatte in seinem Heilungsdienst. Und die einfach irgendwie zeigten mir, dass Gott manchmal ganz komische Wege geht. Er hat nämlich irgendwie immer wieder mal irgendwie Kranke geboxt. Und war also richtig gehend berühmt dafür, dass er dann einmal auf der Bühne wie voll einen mitgegeben hat. Ich will das gar nicht weiter beschreiben. Also es gibt historische Geschichten davon irgendwie, das ist gar nicht schön, wie es er da gemacht hat. Aber die haben halt nachher irgendwie, sind die alle gesund geworden. Und dann war es natürlich irgendwie in Ordnung. Dann hatte man vielleicht einen blauen Fleck danach noch, aber man war den Krebs los und hat sich dann natürlich nicht beschwert. Kann sein, dass wir es heute Reanimation meinen. Nein, keine Ahnung. Aber irgendwie das Problem war, dass Smith so berühmt war, dass er viele Nachfolger hatte. Und die haben das auch probiert, aber die hatten die Kraft nicht. Und das heißt, es gab dann irgendwie viele Smith-Wigglesworthianer, die dann auch irgendwie Kranke geschlagen haben, aber die sind nicht geheilt worden. Und es gab natürlich eine Menge Chaos. Und so ist diese Methode dann auch irgendwie so ein bisschen in Vergessenheit geraten, logischerweise. Und was ich damit irgendwie sagen möchte, ist, von den Methoden her ist es eigentlich total wichtig, dass man seine eigene Methode findet. Also genauso wie jeder Musiker irgendwie ein bisschen anderen Ton hat und jeder Prediger einen anderen Predigtstil hat, so muss eigentlich auch unsere Art, Kranken zu dienen, muss sich irgendwie individuell unterscheiden. Und wie ihr das macht, kann ich euch nicht sagen. Also man muss einfach, probiert einfach mal irgendwie alles aus, irgendwie was ihr so in der Bibel lest oder in der Kirchengeschichte. Es ist echt immer gut, sich irgendwie mit Heilungsgeschichte auch zu beschäftigen, wenn man da mehr von erleben möchte. Und dann probiert einfach mal alles aus und irgendwann wird der Herr euch wahrscheinlich auch irgendwie etwas sagen, was ihr machen könnt und wie das irgendwie bei euch sein soll. Und es gibt so einige Leute, die sind halt ganz stark wie mit Prophetie oder Wort der Erkenntnis unterwegs. Die beten dann mit einem und sagen so, hey, das und das und das hast du und jetzt lass uns mal dafür beten. Würde ich auch gerne machen, kann ich aber nicht. Also ich höre sowas irgendwie ganz, ganz selten mal, wie was für eine Krankheit da ist. Aber für die ist das dann halt die Methode. Jemand anders hat irgendwie eine andere Methode. Vielleicht will einer irgendwie gerne irgendwie mit Öl salben, irgendwie dann besorgt ihr auf jeden Fall irgendwie Salböl. Vielleicht gibt es jemand, der irgendwie Worte, der Bibelworte irgendwie dann braucht, irgendwie, um sie auszusprechen über den Kranken, dann macht das. Und also ganz egal, was das ist. Also es kommt eher darauf an, dass wir Heilung bringen und dass wir Menschen dienen, als irgendwie darauf, wie wir das machen. Und auch jetzt so in der Bibel selber, gerade im Neuen Testament, da ist einiges an total verrückten Methoden. Also beispielsweise so diese Geschichte irgendwie, wo dieser taube Mensch wie zu Jesus kommt und Jesus leckt seinen Finger an und steckt ihm dann irgendwie die angesabberten Finger in die Ohren und danach kann er dann wieder hören. Und ich habe in der Predigt mal, ich habe mal eine Predigt gehört von einem Prediger, der irgendwie selber irgendwie auch sehr erfolgreich für Kranke gebetet hat, aber selber fast taub war irgendwie, also ganz wenig Gehörkraft auf beiden Ohren hatte und sagte, es wird ihn so nerven irgendwie, dass jedes Mal, wenn er irgendwo predigt und danach irgendwie Leute heilt, kommt irgendjemand mit sabbrigen Fingern und will ihm die in die Ohren stecken. Und ich glaube nicht, dass das bei Jesus irgendwie so war, irgendwie, dass es eine Standardmethode war. Das ist bloß einmal erwähnt irgendwie im Neuen Testament. Und sonst hat er irgendwie viele andere Sachen gemacht. Also es geht nicht darum, irgendwie genau das zu machen, was Jesus gemacht hat, sondern doch eher irgendwie, dass wir unseren Glauben aufbauen und dann in diesem Glauben dienen. Den letzten Punkt habe ich den großen Nachteil, so den ich gemerkt habe bei dieser ersten Methode, ist, dass Glaube irgendwie sowas wird wie so eine Standardursache. Wenn Leute geheilt werden, dann liegt es immer irgendwie daran, dass jemand Glaube gehabt hat. Und wenn jemand nicht geheilt wird, dann liegt es irgendwie daran, dass kein Glauben da war. Und das hat sich so ein bisschen verselbstständigt. Also die Leute, die angefangen haben, so auf diese Weise zu beten, wie jetzt gerade Kenneth Hagin ist irgendwie ein sehr berühmter Mann auf dem Gebiet, bei dem war das nicht so. Also Kenneth Hagin ist viel ausgewogener als manche seiner Jünger das nachher waren. Aber es hat sich danach halt so ganz schnell ergeben, dass wenn alle Krankheiten durch Glauben geheilt werden können, dann muss es ja eigentlich so sein, wenn eine Krankheit nicht geheilt wird, dann muss ja Unglauben da sein. Und das ist eine Lesart, unter der viele, viele Menschen echt sehr schlimm gelitten haben und die sehr ungesund ist. Also gerade wenn du dir vorstellst, es kommt vielleicht mal jemand irgendwie im Rollstuhl irgendwie zu dir hin und sagt, kannst du mal für mich beten. Und dann betest du und nachher sitzt er immer noch da und du sagst ihm, ja, hat dein Glaube wohl nicht gereicht. Also dann ist das ja echt eine absolute seelsorgerliche Katastrophe. Da kommt irgendwie als Kranker hin und kommt irgendwie als trauriger Kranker dann wieder zurück, weil er meint, dass sein Glaube das jetzt nicht gemacht hat. Und so habe ich mir ganz stark vorgenommen, das werde ich niemals einem Kranken sagen. Und das also schon ganz irgendwie am Anfang, wie das will ich auf keinen Fall machen. Habe ich, glaube ich, auch nicht gemacht. Hat allerdings dann ein Problem für mich ergeben, nämlich warum ist er dann trotzdem nicht gesund geworden, obwohl ich für ihn gebetet habe. Und dann war ich irgendwann mal im Gottesdienst mit einem Kollegen, wir haben da als Band gespielt und haben nachher für Kranke gebetet. Und er sagte dann irgendwie zu einem irgendwie sehr laut, nachdem er gebetet hat, so ja, wenn Jesus jetzt vor dir stünde, dann weiß ich ganz genau irgendwie, dass du gesund wärst und das ist nicht dein Problem, ist nicht deine Schuld, ist meine Schuld. Und das fühlte sich in dem Moment super an und ich habe das dann auch mal die nächsten Male, irgendwie, wenn mir sowas passiert ist, habe ich das dann auch probiert und habe gesagt, so ja, es liegt nicht an dir, es liegt an mir. Und das dauerte nicht so lange, glaube ich, nur so ein paar Wochen lang. Dann kriegte ich richtig Angst davor, irgendwie für Kranke zu beten. Weil wenn schon ein Kranker reingekommen ist in den Gottesdienst, dann habe ich schon irgendwie gesehen, dass ich wieder versagen werde, dass mein Glaube nicht reichen wird und dass ich mich nachher bei dem entschuldigen muss und habe schon irgendwie gespürt, dass die kalte Dusche kommt. Also ich hatte echt keinen Bock mehr für irgendwen zu beten und dann nachher wieder meinen eigenen Glauben schlecht zu machen. Und das hat mich echt ganz schön lange festgehalten. Denn wenn du das Gefühl hast, dass die Art, wie du im Glauben stehst, dafür verantwortlich ist, was passiert, boah, dann hört sicherlich irgendwann mal jeder auf, um wieder für zu beten, weil keiner von uns eine 100%-Quote erlebt. Und dann hatte ich glücklicherweise mal mit dem Glauben in einem Gottesdienst bei uns in Remscheid ein sehr schönes und eindrückliches Erlebnis. Und zwar so ganz kurz bevor ich angefangen habe zu predigen, kam eine junge Frau zu mir, hatte irgendwie einen total, weiß nicht, verspannten Nacken oder so, ich weiß gar nicht, wie das irgendwie heißt. Also konnte mir den Kopf irgendwie nicht mehr drehen, schon irgendwie seit mehreren Tagen nicht oder mehreren Wochen schon nicht. Hatte auch schon so ein MRT oder wie das heißt, irgendwie hinter sich und war beim Arzt und alles. Und kam dann irgendwie und sagte, hey Storch, kannst du mal eben für mich beten? Und ich schon so in christlicher Sprechermodus irgendwie wollte ja gleich meine Predigt halten, dachte so, ach nee, eigentlich habe ich gar keine Zeit mehr dafür, aber ich muss ja, bin ja der Pastor. Also sage ich so, ja, kann ich gerne irgendwie machen und habe ihr kurz irgendwie die Hand aufgelegt und dafür gebetet, dass Jesus sie jetzt irgendwie gesund macht und habe angefangen zu predigen. Und dann nach der Predigt, wie kommt sie so auf mich zu? Und ich dachte so, oh je. Schnell ein paar Worte mit zurechtgelegt, was man jetzt sagt. Und so, ja, es ist halt der Herr, heilt mich immer und tut mir irgendwie leid und wir können ja irgendwie nochmal und sucht dir mal ein paar Fürbitter und so. Aber dann war sie da und hat irgendwie so von einem Ohr aufs nächste gegrinst und sagte, boah, ist mir noch nie passiert, dass mir sowas passiert. Ich habe nie gedacht, dass Jesus mal sowas für mich machen würde, aber hier, guck mal, was ich machen kann. Und konnte den Kopf irgendwie in alle Richtungen drehen und irgendwie auch sonst so Sachen mit ihrem Rücken machen, die brandgefährlich aussahen für mich. Und war halt echt einfach total glücklich. Und hat mir vorgemacht, wie sie eine Sprudelkiste hochhebt, was sie vorher auch nicht mehr konnte. Und dann habe ich gleich zum Glück geisteswertig noch reagieren können und gesagt, so, tja, ist ja klar, ne, wenn wir beten, dann passiert was. aber mal ganz ehrlich gesagt, und ich habe es immer wieder mal erzählt, also ganz ehrlich, ich hatte keinen Glauben. Also ich hatte echt überhaupt keinen Glauben. Ich hatte auch keinen Bock und gar nichts. Ich war nicht vorbereitet und nichts. Und dann kam so in diesem Gottesdienst eine andere Frau irgendwie auf mich zu, eine Sekretärin, die auch in unserer Gemeinde war und hatte das irgendwie mitgekriegt, irgendwie, dass da jetzt so Heilung für Rückenleiden und sowas passiert. Und sagte, ja, kannst du auch mal für mich beten? Irgendwie, ich krieg schon so einen Spezialstuhl und es irgendwie, ganze Rücken tut weh. Fand ich natürlich total aufgepumpt, ne, wenn ich es so vorstellen kann. Und so, ja klar, ich bin der Rückenmann, also ich kann. Also ich kann total gerne für dich beten. Geh schon mal in den Nebenraum. Ich komme gleich. Wenn ich noch mal irgendwie aufs Klo gegangen habe, in Sprachen gebetet, ein paar Bibelstellen proklamiert, von denen ich wusste, dass sie helfen. Und alles gemacht, was man machen kann. Und bin dann rund rübergegangen, habe ihr die Hand aufgelegt und da irgendwie ein bisschen in Sprachen gebetet und meinen Spruch aufgesagt. Und am Ende, und? Ist gut? Und sie, nee, ist schlimmer. Und dann dachte ich dran, wie Jesus das eine Mal für den Blinden auch zweimal gebetet hat. Also zweimal beten scheint offenbar zu gehen. Nochmal gebetet, war wieder ein bisschen schlimmer. Ein drittes Mal habe ich mich nicht getraut. Und das war so mein eindrücklichstes Erlebnis eigentlich so mit dem Glauben. Ne? So im ersten Fall, ich keinen Glauben gehabt und es ist passiert. Zweite Mal, allen Glauben der Welt und es ist nicht passiert. Und so ist auch, ich habe das nachher dann noch mal eine ganze Weile irgendwie beobachtet. Ich habe kein wirkliches Muster gefunden. Also generell ist es natürlich sehr hilfreich oder sehr, auf jeden Fall ist es ein Hemmnis irgendwie für Heilung, wenn man keinen Glauben hat. Also Glauben zu haben ist total wichtig. Irgendwie, aber es ist eher irgendwie so ein Glauben wie an Jesus und nicht irgendwie so daran, irgendwie dass ich jetzt die heilenden Hände habe und dass das irgendwie jetzt funktioniert unbedingt. Und es hat mich selber irgendwie etwas beruhigt. Und hat mich dann irgendwie auch auf diese zweite Schiene mehr gebracht. Und da ist Klick. Da kann man einfach davon ausgehen, dass es multikausal ist. Sowohl irgendwie, warum jemand krank ist, kann ganz viele Gründe haben, als auch, warum jemand geheilt wird, kann auch ganz viele Gründe haben. Und wenn ich das so John Wimber-mäßig dann in das Reich Gottes irgendwie verlege, dann ist es halt einfach, dass Gottes Reich in diese Welt hier hineinkommt und die Möglichkeit hat, alles mir zu verändern, dass aber gleichzeitig nicht alles mir verändert wird. Also es ist nicht irgendwie, dass Gottes Reich immer überall anbricht oder dass es voll anbricht. Man kann sich immer noch damit trösten, dass es dann im Himmel dann ganz da sein wird und dass es da keine Krankheit und gar nichts gibt. Aber hier sind einfach Wunder, wie ein Zeichen dafür, dass Gott da ist und dass er Kraft hat. Aber es gibt keine Garantie. Und ich habe auch nie jemanden kennengelernt, der gesagt hat, ja, jeder Kranke, für den ich gebetet habe, ist gesund geworden. Und jedes Gebet, das ich gesprochen habe, ist erhört worden. Also es mag mal sein, dass das vielleicht mal über einen Zeitraum von einer Woche oder sowas irgendwie so funktioniert und dann wirklich eine ganz außergewöhnliche Gnade Gottes da ist. Aber generell ist es doch so, dass es einfach so bleibt, hier ist nicht der Himmel. Und im Himmel wird es mir vollkommen sein, da ist das vollkommene Reich Gottes da. Aber hier ist es nicht so. Und solange wir hier irgendwie beten, kann es einfach sein, dass es unheimlich viele verschiedene Gründe dafür gibt, warum es funktioniert oder warum es nicht funktioniert. Und dass man es in der Regel eigentlich fast nicht so ganz genau sagen kann, woran es jetzt gelegen hat, wenn es geklappt hat. Aber dass wir halt immer wissen können, es hat etwas irgendwie mit Jesus zu tun. Und es ist nicht irgendwie, dass es allein in unserer Verantwortung liegt, sondern manche Dinge passieren halt ganz einfach nicht, weil hier nicht der Himmel ist. Und es ist irgendwie keine billige Ausflucht, sondern es ist also im Gegenteil sogar etwas, was geistlich irgendwie sehr tief ist und wo man auch irgendwie ordentlich drüber nachdenken muss, wenn man irgendwie versucht, in solchen Dingen zu leben. Aber es ist letzten Endes irgendwie etwas, was uns total befreit. Also es befreit uns irgendwie davon, dass nur wir dafür verantwortlich sind, wie es uns geht. Und es befreit uns auch wieder davon, dass wir die Ursache für etwas, was nicht passiert, dann auch wie immer bei uns suchen müssen. Und das ist echt irgendwie ein unheimliches Plus irgendwie im übernatürlichen Dienst. Und deswegen würde ich euch das irgendwie eigentlich mehr so diese zweite Methode irgendwie oder die zweite Sichtweise ans Herz legen, aber irgendwie auch die erste ist echt ganz schön wichtig, wie manchmal irgendwie erstmal da durchzugehen. Denn ich habe zum Beispiel darauf dabei gelernt, und das war, glaube ich, so die wichtigste Lektion, die Bibel ernst zu nehmen. Und passiert dann irgendwie so leicht, dass man sagt, ja, damals ist das passiert, und aber heute, mit 2000 Jahre später, ist alles so anders geworden, es ist nicht mehr anwendbar. Und das stimmt nicht. Also ich bin unheimlich dankbar dafür, irgendwie gelernt zu haben, zu glauben, dass das, was in der Bibel steht, tatsächlich irgendwie möglich ist. Und dass Jesus den Mund nicht zu voll genommen hat, als er seine Verheißungen gegeben hat. Und das Wichtigste, oder das Zweitwichtigste, was wir, glaube ich, auch echt lernen müssen, dann, oder vielleicht sogar das Wichtigste, keine Ahnung, ist, dass Gottes Wille hier zwar nicht immer geschieht, aber dass Gottes Wille immer was Vollkommenes ist. Also es ist immer so, dass Gott möchte, dass Menschen geheilt werden. Und es ist nicht so, dass Gott möchte, dass Menschen krank sind. Es ist immer so, dass Gott möchte, dass Menschen zur Erkenntnis Jesu kommen. Und es ist nicht so, dass er möchte, dass einige Menschen ohne Jesus leben. Es ist immer so, dass Gottes Wille Versorgung ist. Und es ist nicht so, dass Gott für manche Menschen einfach möchte, dass sie auf der Straße leben oder so. Und das ist irgendwie auch, das ist eine Sache, da habe ich, glaube ich, 3 Jahre irgendwie drum gekämpft und habe irgendwie mein Hirn damit irgendwie bombardiert und habe mich irgendwie damit beschäftigt und gebetet und alles irgendwie getan, was man kann, weil es mir so wichtig ist, irgendwie mal diese Erkenntnis zu haben, dass Gott immer gut ist und dass er auch immer gut drauf ist und immer Lust hat, Menschen zu helfen. Und in der Zeit ist mir aufgefallen, dass es so viele Christen gibt, die eigentlich mit einem ganz schön schlechten Gottesbild leben. Und deren Gott sie irgendwie für irgendetwas bestrafen möchte. Und der vielleicht will, dass sie ihren Charakter, dass ihr Charakter gebaut wird und wie dadurch, dass er ihnen etwas versagt. Und manche sagen sogar irgendwie, dass Gott mir durch Krankheiten unseren Charakter bessern will. Und auf der einen Seite stimmt es natürlich, dass manche Menschen durch Krankheiten tatsächlich zu bessere Menschen geworden sind. Aber gleichzeitig sind das, glaube ich, die allerwenigsten. Also es ist durchaus nicht so, dass Krankheit uns automatisch irgendwie bessert oder näher irgendwie zu Gott bringt. Und ganz, ganz viele Menschen werden eigentlich durch Krankheit sogar weiter von Gott weggebracht, irgendwie, als sie durch Gesundheit zu ihm hingewachsen wären. Und das ist deswegen eine Sache, die man auf keinen Fall irgendwie so verallgemeinern darf. Und ich bin ursprünglich, als ich mich bekehrt habe, war ich zuerst in einer Gemeinde, die das irgendwie genauso propagiert hat. Und als ich angefangen habe, mich so für den Heilungsdienst dann zu interessieren, hörte ich mir, dass in dieser Gemeinde eine Frau ist, eine alte Frau, mit einem offenen Rücken. Ich weiß immer noch nicht, was das ist und ich möchte es auch nicht wissen, aber es scheint mir total unangenehm zu sein. Und ich habe gesagt so, hey, warum betet ihr nicht für die oder betet ihr überhaupt für die? Und die haben alle gesagt so, nö, wir beten nicht dafür. Und ich habe gefragt, aber warum nicht? Und dann kam so die Antwort, ja, wir haben wie das Gefühl oder den Eindruck, dass Gott ihr etwas damit zeigen will, dass er sie aufbauen will und dass ein guter Grund ist hinter dieser Krankheit. Und das war tatsächlich so das Erste, was ich jemals über Heilung gehört habe. Und ich weiß nicht warum, also ich kannte Gott noch nicht so besonders zu der Zeit, aber es hat sich mir der Magen umgedreht und ich dachte, das kann nicht sein, das kann nicht der Gott sein, mit dem ich unterwegs bin. Also es, wenn das irgendwie so wäre, irgendwie, dann müssten Leute im Krankenhäusern ja unglaublich nah irgendwie bei Gott sein. Und je mehr sie gelitten haben, umso mehr müssten sie doch eigentlich Interesse an Jesus haben. Oder vielleicht müssten sie dann sogar irgendwie schon anfangen zu beten. Und Krankenhäuser müssten so ein Ort des Lobpreises sein. Aber das ist nicht so. Also immer wenn ich in Krankenhäusern bin, irgendwie, muss ich mir vorher irgendwie dafür beten, irgendwie, dass mir da nichts überspringt. Und mich darum kümmern, mich nicht runterziehen zu lassen. Also es ist auf keinen Fall ein Automatismus. Und ich glaube, wenn ich mir Jesus angucke und ich habe seinen Dienst echt studiert, dann gibt es keine Geschichten, wo mal irgendwie ein Kranker zu ihm kommt und sagt, Herr, heil mich doch bitte. Und er sagt so, nö, ich glaube, das ist eigentlich ganz gut, dass du krank bist. Irgendwie, du musst hier noch was lernen. Und wer weiß, wenn du deine Lektion gelernt hast, irgendwie, dann kannst du vielleicht irgendwie dann in 10 Jahren mal zu einem von meinen Jüngern kommen und vielleicht kann der dann was machen. Also das hat es nicht gegeben. Und natürlich waren da auch irgendwie Leute, die nicht nur den Traumcharakter hatten, sondern es werden auch wie ganz normale Menschen da gewesen sein. Und trotzdem hat Jesus das nie gemacht und hat immer irgendwie die Leute gesund gemacht. Und es gibt auch irgendwie keine Geschichten, wo dann irgendwie ein Gesunder zu Jesus gekommen ist und Jesus gesagt hat, ach, ich glaube, du könntest mal ein bisschen mehr von diesem und jenem gebrauchen. Auch das gab's nicht. Also Jesus hat immer irgendwie Krankheit vertrieben und hat immer irgendwie Gesundheit gebracht. Und das ist echt so ein wichtiger Punkt, um mir das zu verstehen und zu verstehen und zu verstehen. Denn manches kann ich nicht erklären. Ich weiß nicht, warum fromme Leute irgendwie beten und nicht gesund werden. Aber ich weiß, mir das niemals mit der Wille unseres Vaters dahinter steht. Und das ist, glaube ich, eine total wichtige Grundvoraussetzung eigentlich für den Heilungsdienst. Also irgendwo habe ich es mal gelesen, ich kann selber nicht nachprüfen, aber der Autor hat behauptet, dass jeder, der erfolgreich war, auf einer regelmäßigen Basis für Kranke zu beten, hatte diese Erkenntnis, dass Krankheit nie irgendwie etwas ist, was von Gott kommt. Und ich kann es mir auch gut vorstellen, denn wenn man erstmal wieder vorher fragen muss, Herr, ist das eine Krankheit, die du heilen willst oder nicht, dann ist es schwer, irgendwie für Leute mit voller Zuversicht zu beten. Und da ist es viel, viel besser, irgendwie erstmal irgendwie das Wort Gottes irgendwie verstanden zu haben, dass Gott tatsächlich irgendwie immer das Gute möchte. Und so wäre es das, was ich euch dann vielleicht auch mal vorschlagen möchte. Unsere Stunde, unsere erste ist jetzt hier gleich vorbei. Aber wenn ihr euch weiter damit beschäftigt, dann bombardiert doch echt mal euer Kopf irgendwie damit, dass Gott tatsächlich irgendwie ein guter Gott ist. Und das ist auch fast egal, ist in welcher Situation, auch wenn ihr irgendwie für Marburg betet, irgendwie, dann könnt ihr davon ausgehen, dass Gott natürlich möchte, dass diese Stadt irgendwie verändert wird, dass er natürlich will, dass das Evangelium hier groß wird. Und ganz egal, wofür es ist, irgendwie ist es immer irgendwie, dass Gott hinter dem Guten steht und nicht hinter dem Schlechten. Ja, also das macht doch bitte mal, falls ihr noch eine Frage habt oder zwei, ginge das jetzt auch noch vor der Kaffeepause? Auch vielleicht sogar drei. Ich gebe dir mal eben das Mikro, ja? Ich schätze mal, dass man dich da hinten schlecht hört.
Also meine Frage ist, wenn ich jetzt, oder ich habe für eine Freundin gebetet, die nicht Christ ist, für Heilung und die ist nicht gesund geworden. Was sagt man so jemand? Also eigentlich wollte ich ja gerne, dass sie Gott kennenlernt und dass sie geheilt wird. Und ja, was sagst du dann?
Da will ich ihr Mitleid zeigen. Also ich glaube, da geht es gar nicht jetzt irgendwie darum, dass du das irgendwie genau erklären kannst, denn sie hat ja vorher auch eigentlich nicht dran geglaubt, dass es passiert. Und jetzt, ich weiß nicht, wie schwer enttäuscht sie darüber ist, aber ich denke mal, auf jeden Fall wird sie das ja immer brauchen, dass eine Freundin da ist, und das würde ich mir rüberbringen. Also ich würde es auch jetzt gar nicht so groß wie dann theologisch und wieder mit ihr irgendwie das durchgehen, sondern irgendwie das eher Zuneigung zeigen.
Ja, ich habe dann mehr so gesagt, muss weiter beten. Oder also sie ist Muslimin und meint halt ja irgendwie, Gott ist groß, also irgendwie so, es ist ein Gottes Hand.
Weiterbeten ist super. Boah, mit Muslimen weiß ich nicht. Ich habe noch nie mit einem Muslimen gebetet. Also ich weiß nicht, ob man dann irgendwie ganz schnell irgendwie auch so Diskussionen hat oder so. Aber ist ja schon mal cool, dass sie überhaupt mal für sich hat beten lassen.
Also ich habe auch eine chronische Krankheit und war noch nicht Christin, und eine Freundin, die Christin war zu dem Zeitpunkt, hat für mich gebetet. Ich bin von der Krankheit nicht geheilt worden, bin trotzdem Christ geworden und habe die Krankheit immer noch.
Halleluja.
Einmal danke für den zweiten Ansatz. Du hast eben gesagt, wir sollen unseren Kopf damit bombardieren, dass Gott gut ist. Könntest du das mal eben kombinieren mit dieser Bibelstelle, wo Paulus sagt, er hat dreimal für sich beten lassen oder für seine Gesundung gebetet und Gott hat ihm gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen, meine Kraft ist in den Schwachen mächtig.
Ja, also ich glaube, ich weiß, worüber du hinaus willst, aber irgendwie ist da eigentlich keine Verbindung in meinem Kopf da. Also ich meine, ich selber habe auch eine chronische Krankheit. Und bin auch nicht irgendwie bisher geheilt worden, habe auch lange nicht mehr dafür gebetet oder beten lassen. Aber es war irgendwie für mich nie so ein Widerspruch, irgendwie in diese unbedingte Güte Gottes zu glauben und trotzdem irgendwie selber irgendwie Probleme zu haben. Und das war bei Paulus vielleicht auch ähnlich.
Ich habe herausgehört, dass du dir nicht vorstellen kannst, dass Gott mit Krankheiten überhaupt etwas Positives verbindet. Dass es nicht vorstellbar ist. Und diese Bibelstelle wirkt auf mich aber so, als ob Gott etwas Positives damit verbindet. Und dass er es deswegen bei der Krankheit belässt.
Also das sehe ich so, dass es ja immer B-Pläne gibt. Also wenn man jetzt lange krank ist, und dann muss man ja irgendwie quasi auch was Positives dabei rausziehen. Dann kannst du ja nicht die ganze Zeit wieder damit leben, dass du irgendwie falsch bist oder so. Und dann ist es natürlich auch schon so, dass Gott in Krankheiten begegnet. Also ich wollte gerade mal diesen Automatismus irgendwie da ein bisschen bloßstellen. Aber ich kenne natürlich auch viele Leute, die irgendwie letztlich durch Krankheiten näher irgendwie zu Gott gekommen sind. Teilweise, weil ihnen einfach ein Bewegungsradius dann gefehlt hat und auf einmal wieder mehr auf ihn geworfen hat. Aber ich finde, dass der R-Plan doch irgendwie immer ist, dass Gott dann Leute gesund macht. Jetzt macht das zwar nicht immer und dann muss man irgendwie was anderes dann machen. Und dann macht Gott ja aus den unmöglichsten Situationen dann irgendwie etwas Gutes. Und da würde ich dann irgendwie auf diesen B-Plan verzichten. War das...
Es arbeitet.
Okay, das können wir auch gleich noch beim Kaffee trinken. Ja, ich komme zu dir. Moment, da hinten.
Ich möchte mich anschließen an das, was gerade gesagt wurde. In meinem eigenen Leben ist es so, dass zwischen dem Gebet für Heilung, vielen Gebeten für Heilung, und Ereignissen, die eingetreten sind, dass ich heiler, gesünder geworden bin, Jahre und Jahrzehnte gelegen haben. Ich bin zeitlebens chronisch krank. Und eine Station war ab 1992 hier im Christustreff, dass für mich immer wieder für Heilung gebetet wurde. Und ich mir das zur Gewohnheit gemacht habe, für mich beten zu lassen, weil ich spürte, es tat mir gut. Und in mir wuchs eine Vorstellung davon, dass ich mit Gottes Hilfe eines Tages auch einmal gesünder dastehe, als ich stand. Und weil ich nur Krankheit kannte in meinem Leben, nichts anderes. Und vor 6 Jahren kam eine niederschmetternde Diagnose für eine Krankheit, eine Nervenkrankheit, die das ganze Leben nicht mehr weggehen würde und immer schlimmer werden würde. Das war vor 6 Jahren im Sommer. Und ich kam mit dieser Diagnose hierher aus der Klinik und habe für mich beten lassen und habe den Frieden gefunden, der ist mir auch zugesprochen worden, dass Gott das benutzt. Dieses immer schlimmer werden, immer neue schlimme Diagnosen zu kriegen, immer war eine neue Krankheit noch dazu. Und da habe ich zu Gott gesagt, ich fordere das von Gott, dass er das benutzt zu seiner Ehre und dass Menschen ihn finden. Also egal, was mit mir wird, ob ich an dieser Krankheit kläglich eingehen werde, wie mir prophezeit wurde, oder ob was anderes passieren wird, ob ich gesünder würde oder eines Tages heil, es war mir wurscht. Ich wollte, dass was passiert für Gott. Und das habe ich hier in diesem Raum gesagt. Und heute bin ich gesünder, als ich jemals war in meinem Leben. Ich bin nicht ganz gesund. Ich bin immer noch krank, habe immer noch meinen Schwerbehindertenausweis, habe immer noch jede Menge Einschränkungen. Aber ich genieße das Leben in einer Weise, wie ich es noch nie konnte. Und es geht mir körperlich gut in einer Weise, wie es mir noch nie gegangen ist. Nicht mal als kleines Kind ging es mir körperlich so gut, wie es mir jetzt geht. Und ich muss sagen, ich darf nochmal einen neuen Start im Leben machen. Das kam in diesem Jahr, kam diese Besserung und kann sagen, ich kann noch mal was anpacken. Ich kann noch mal mir was wünschen, dass Gott mit mir ein Projekt startet, wo ich wirklich in seinem Dienst stehen kann, also im Rahmen meiner eingegrenzten menschlichen Kräfte, die ich habe. Also ich bin körperlich kräftemäßig schon eingegrenzt, aber es ist einfach fantastisch, wieder eine Zukunft zu haben. Aber das geht über Jahrzehnte und das ist in meinem Erleben so wie die Berggipfel in den Alpen. Du stehst auf einem Gipfel, das ist der Gipfel der Diagnose, die dich niederschmettert. Du lässt für dich beten, dann kommen Jahre und es geht dir scheißdreckig und du gehst fast drauf dabei. Und irgendwann stehst du wieder auf einem Gipfel und spürst, ich habe was geschafft, ich bin durch das Tal durch, ich habe was geschafft und es wird weitergehen. Es wird noch mehr Täler geben, aber es wird auch noch mehr Gipfel geben. Wow.
Wenn man jetzt ein paar Mal gebetet hat und es hat sich nichts getan bezüglich Heilung, und so soll man dann sagen, naja gut, dann war es halt nicht Gottes Wille, dann muss ich halt damit leben, oder wäre es vielleicht sinnvoll, dann so penetrant zu sein wie diese Witwe in dieser einen Geschichte da, den Richter da so stark belästigt und so penetrant ist, ja, bis er sich dann doch ihres Anliegens annimmt. Also kann man, lass ich 10 Jahre oder wie oder sowas für ständig dann für Heilung beten und vielleicht ist Gott dann doch irgendwann mal bereit, dann die Heilung zu schenken, oder wie kann man das sehen?
Also das Seltsame ist, ich habe irgendwann mal darauf geachtet, ob mal Heilungsmenschen mal irgendwie was darüber sagen, wie sie dahin gekommen sind. Und da waren irgendwie immer Geschichten irgendwie da, dass sie über 10 Jahre, also 10 Jahre ist irgendwie scheinbar irgendwie so ein Zeitpunkt, gebetet haben, irgendwie und Sehnsucht hatten und wir teilweise gar nicht ausgehalten haben. Also es scheint schon so zu sein, dass so Sehnsuchtzeiten wieder zugehören und dass man auch wie dranbleiben muss. Also irgendwie so nur mal eben einmal beten scheint oft nicht zu reichen und dann würde ich auch irgendwie dranbleiben. Das Problem ist natürlich da, irgendwie, es ist schwer, irgendwie ein ganzes Leben lang dran zu bleiben, denn wie Sprüche sagen, verzögerte Hoffnung macht das Herz krank. Und mit so einem total kranken Herz kann man dann auch nicht leben. Also ich habe irgendwie selber irgendwie das Gefühl, dass immer so ein Schwanken ist und so ein Auf und Ab zwischen Zeiten, wo ich selber irgendwie total motiviert bin und wo ich irgendwie dann wieder sehr enttäuscht bin und dann geht's irgendwie wieder runter und dann rappel ich mich wieder hoch und es ist schon irgendwie nicht irgendwie so eine ganz gerade Linie, die da ist. Aber ich würde schon viel versuchen, an dieser Hoffnung dran zu bleiben. So, jetzt sind wir definitiv am Ende. Also ich danke fürs Zuhören und gebe das Mikrofon an Manuel weiter.
Vielen Dank schon mal, Storch, für den ersten Teil. Genau, wir haben jetzt ungefähr eine halbe Stunde Zeit, können auf Toilette gehen, können draußen Kaffee trinken, Wasser trinken, uns noch unterhalten. Und genau, ich mache mich dann bemerkbar, wenn es hier weitergeht.